Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Politiker, die öffentlich über ihre größten Fehler sprechen, klingt erstmal ungewöhnlich, aber genau das passiert gerade in Sachsen-Anhalt bei den sogenannten Fuck-Up-Nights für die Demokratie. Heute deswegen bei mir zu Gast der Organisator der Fuck-Up-Nights, Martin Fuchs, im Hauptberuf Politikberater, Schwerpunkt Social Media und alles, was digital ist. Schön, dass es so kurzfristig geklappt hat, Martin. Herzlich willkommen bei 2,1 Millionen.
Ja, moin moin, hallo Lena.
Hi, wir zeichnen auf am 23. Juni am Mittag hier in Halle. Martin, warum bringt man Politiker auf die Bühne, um über ihr Scheitern zu sprechen?
Ich berate jetzt seit gut 20 Jahren PolitikerInnen in Deutschland, SpitzenpolitikerInnen, die man auch alle aus dem Fernsehen kennt. Und immer wieder, wenn ich mit denen zusammenarbeite und sitze, merke ich, wie schwer es ihnen fällt, erst einmal zu überlegen, ob sie schon mal gescheitert sind. Und zweitens, sich die Zeit zu nehmen, zu überlegen, was sie daraus gelernt haben. Und ich glaube, das Lernen aus Fehlern ist eine ganz, ganz große demokratische auch Fähigkeit, um einfach ein Land auch besser zu machen. Und wir haben in Deutschland überhaupt keine Fehlerkultur, also in ganzen vielen Bereichen nicht, ob das nur in den Kirchen ist oder auch in vielen Unternehmen ist. Und ich habe mir dann für einen Buchbeitrag sollte ich Ideen entwickeln, wie man Demokratie resilienter machen kann. Und bin dann auf die Idee gekommen, lass uns doch mal irgendwie über Fehlerkultur sprechen und habe dann in einem Nebensatz erwähnt, eigentlich müsste man das, was man in der Startup-Szene macht, nämlich diese Fuck-Up-Nights, die es da dort schon seit 20, 25 Jahren gibt, mal übertragen auf Politik. Und das kam sehr gut an, diese Idee. Und dann wurde ich von der Hertie-Stiftung gebeten, doch mal so eine Veranstaltung zu organisieren.
Und viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade reinhören, die waren vielleicht noch nicht bei so einem Event. Vielleicht kannst du deswegen mal teilen, was so überraschendste Geschichten hier aus Halle, aus der Region waren für dich.
Also es gibt eine Regel für viele Fuck-Up-Nights, dass wir, wenn die PolitikerInnen nicht selber über das sprechen wollen in der Öffentlichkeit, dass wir dann darüber auch nicht in der Öffentlichkeit reden. Wir schaffen also einen geschützten Raum, um auch erstmal die Offenheit dann auch zu erreichen, dass PolitikerInnen sich erstmals dann auch über Fehler auslassen. Aber ich kann über Sachen reden, die in der Vergangenheit in anderen Ländern passiert sind, in anderen Bundesländern passiert sind. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Oberbürgermeisterin einer großen norddeutschen Stadt, die zum Beispiel mal gesagt hat, sie redet mal über ihre Charakterschwächen und hat dann komplett die Hose runtergelassen und in dem Fall, glaube ich, den Rock runtergelassen und hat gesagt, wie sie quasi cholerisch mit ihren Kolleginnen umgeht im Rathaus und wie sie dann irgendwie rumschreit und sie unfair behandelt. Das fand ich sehr, sehr mutig, dann quasi auch Absolut. Über so wirklich persönliche Schwächen zu sprechen. Und ein ganz großer Abend war in Erfurt. Das war auch ähnlich wie jetzt in Sachsen-Anhalt. Das haben wir 6 Monate vor der Landtagswahl, vor der letzten gemacht. Und da waren alle Spitzen der Thüringer Politik dabei, unter anderem auch Mario Vogt, der damalige Herausforderer, und auch Bodo Ramelow, der damalige Ministerpräsident. Und da hat sich Mario Vogt in dieser Veranstaltung erstmals bei Bodo Ramelow entschuldigt für nämlich die gelungene Minderheitsregierung, die an der CDU gescheitert ist. Und da hat dann Bodo Ramelow fast Tränen in den Augen gehabt. Er saß neben mir in der ersten Reihe und ist dann auf die Bühne gekommen und hat Mario Vogt umarmt und hat gesagt, Mario, das habe ich von dir noch nie gehört. Noch nie im Hinterzimmer, noch nie irgendwie öffentlich. Und das ist ein ganz, ganz großer Akt, den du hier machst, das zu sagen. Und hat dann sein Skript weggelegt und hat sich dann 10 Minuten bei Mario Vogt auch für Fehler, die er im Umgang mit ihm gemacht hat, entschuldigt.
Ja, spannend. Wie reagiert das Publikum auf sowas? Also es kann ja auch irgendwie Skepsis auslösen, dass man denkt, das sind ja eigentlich die Leute, die ich wähle. Oder eine Erleichterung, weil irgendwie auch jeder Fehler macht. Wie sind da so die Reaktionen?
Ja, also ich erlebe ein Publikum, was komplett geflasht ist nach diesen Veranstaltungen, weil sie dann zu mir kommen und sagen, das haben sie sich überhaupt nicht vorstellen können, dass PolitikerInnen so etwas tun. Und das ganz, ganz spannend fanden, mal so ein bisschen auch den Einblick quasi im politischen Alltag zu bekommen. Weil man bekommt natürlich nur die Hochglanzbilder mit, die auf Social Media verbreitet werden oder in den Medien verbreitet werden, die PolitikerInnen gerne senden wollen. Aber dann mal zu sagen, warum bin ich überhaupt gescheitert? Was sind eigentlich so die Rahmenbedingungen? Wo sind die Strukturen falsch? Wo sind die Prozesse falsch? Wo wurden wir hängen gelassen von der Bundesregierung zum Beispiel an Sachen? Und wir sind nicht weitergekommen als Landespolitiker zum Beispiel. Und dass es einen ganz, ganz neuen Einblick auch gibt, einfach in politisches Handeln, der so in der Bevölkerung breit noch nicht vorhanden ist, heißt, ich weiß das vielleicht und du weißt es vielleicht als jemand, der auch mal hinter die Kulissen schauen kann in seinem Beruf. Aber für einen Großteil der Bevölkerung sind das komplett auch neue Erfahrungen, die sie da machen. Und mein Eindruck ist, dass es sehr, sehr positiv wahrgenommen wird. Ich erinnere mich zum Beispiel in einer Veranstaltung in München, wo eine CSU-Politikerin, eine ehemalige Ministerin aufgetreten ist und danach kamen mehrere Grünen und SPD-Wählerinnen zu mir, die sich dann geoutet hatten, dass sie eigentlich links im Parteienspektrum angesiedelt sind, meinten, so haben wir die CSU noch nie wahrgenommen. So grundsympathisch und die Frau ist uns komplett irgendwie nahe gewesen, haben ein ganz anderes Bild dann auch auf so einer Partei, die sie vielleicht schon in so eine Schublade gesteckt hatten.
Also ein positives Feedback, trotz dass es eigentlich um Fehler geht und Dinge, die man Leuten vielleicht fast auch verübeln könnte sozusagen. Welche typischen Fehler machen Politiker dann heute immer wieder so erfahrungsgemäß?
Also eins der großen Sachen ist natürlich, dass wir heutzutage in einer Polykrisensituation ganz, ganz viele Entscheidungen unter Unsicherheit treffen müssen. Also das haben wir bei Corona gemerkt, das merken wir jetzt auch, wo auch gerade geopolitisch ganz viel in Deutschland reinspielt. Wir müssen also jeden Tag oder PolitikerInnen müssen jeden Tag sehr viele Entscheidungen treffen und müssen irgendwie ja, nein, hoch, runter entscheiden und dann fehlen ihnen Informationen und sie machen dann einfach einen Fehler, weil sie es nicht besser gewusst haben. Nicht, weil sie Deutschland schaden wollen, sondern weil es einfach die Informationslage schlecht war. Oder es gibt natürlich dann so Geschichten, dass in Koalitionsregierungen, auch das werden wir ganz, ganz häufig auch in Zukunft weiter erleben, auch in Sachsen-Anhalt natürlich nach dem 6.9. natürlich dann gewisse Deals gemacht werden. Ne? Da wird gesagt, okay, wenn du das durchbekommst jetzt in der Koalition, bekommen wir aber das von euch und dann müsst ihr euren Schatten springen. Und das sind natürlich so Sachen, wo sie ideologisch sagen, nee, das können wir eigentlich nicht machen, dann aber doch zustimmen und dann aber merken wir ihnen, dass zum Beispiel dann auch auf die Füße fällt, weil sie dann bei ihrer eigenen Wählerklientel dann natürlich unten durch sind, weil sie vermeintlich einen Fehler gemacht haben auch im Augen ihrer Wählerin.
Würdest du sagen, sind es dann eher so Kommunikationsfehler, Missverständnisse oder gibt es darunter schon auch so echte politische Fehlentscheidungen?
Ich würde fast sagen, jedenfalls der Umgang und die öffentliche Wahrnehmung mit Fehlern ist immer ein Kommunikationsproblem. Denn es fängt schon damit an, dass PolitikerInnen natürlich in Wahlkämpfen immer das Blaue vom Himmel versprechen oder jedenfalls sagen, wenn ihr mich wählt, ich löse alle Probleme. Ich erinnere mich nur an Friedrich Merz zum Beispiel im letzten Bundestagswahlkampf und mit dem ersten Tag in der Regierung merken sie, ich kann gar nicht alle Probleme sofort lösen. Dieses Lieferando-Demokratie, was viele Leute jetzt erwarten, dass Politik sofort alles löst, was da ist, das ist schon das Erste. Also, dass man da schon kommunikativ sich so hoch setzt und so hohe Erwartungen setzt, die man natürlich nicht erfüllen kann.
Kann man nur fallen
und dann,
quasi.
Da kann man quasi nur drüber stolpern und sich dann unbeliebt machen und der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten werden, so wie Friedrich Merz zum Beispiel. Und das Zweite, was gemacht wird, ist, wenn Fehler gemacht werden, versucht man auch in einem digitalen Zeitalter, in dem wir jetzt leben, die irgendwie zu vertuschen oder auszusitzen. Das ist die klassische Strategie von Helmut Kohl. Das hat in den 80er Jahren noch funktioniert, aber heute kommt alles irgendwann raus, früher oder später. Das heißt, sich früh souverän mit dem Fehler auseinanderzusetzen, auch in der Öffentlichkeit und nicht zu sagen, da ist nichts gewesen und da gibt's nichts und dann kommen drei Wochen später doch irgendwelche Papiere in die Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, so kommunikativ wirklich immer so der Fehler, dass versucht wird, abzuwiegeln und nicht aktiv oder proaktiv mit dem Fehler umzugehen.
Jetzt hast du ja schon erzählt, bei deiner Show passiert das schon, dass offen mit Fehlern umgegangen wird, aber sonst ist es ja irgendwie noch nicht so die Regel. Was denkst du, warum fällt es Parteien so schwer, offener oder auch in verschiedenen Rahmen offener damit umzugehen, Fehler gemacht zu haben?
Das sind, würde ich sagen, drei große Gründe. Der größte Grund, der immer wieder kommt auf allen Bühnen, die Angst vor den Parteifreunden, den vermeintlichen Parteifreunden, also den eigenen Leuten in der eigenen Partei, die dann natürlich Sachen sammeln über einen, weil es irgendwann um Aufstellungen geht, um Ämter geht, um Funktionen geht. Und wenn man die dann haben möchte, werden all die Fehler, die man vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, natürlich ausgespielt im Hintergrund, damit man dann schlecht dasteht und vielleicht der andere oder die andere dann diesen Posten bekommt, den man gerne haben möchte. Also die Angst vor dem eigenen Parteifreund, Freundin. Das Zweite ist, wir sind ein großes Problem, die Bürgerinnen und Bürger des Landes, die kein Verständnis dafür haben, weil wir sagen, okay, ich will die müssen jetzt wie ein Roboter funktionieren und müssen alles richtig machen. Also auch diese Erwartungshaltung, die wir haben und dann auch unsere Nichtfähigkeit von vielen Bürgerinnen und Bürgern, dann auch mal zu sagen, okay, ich hatte es eingestanden, diesen Fehler, er steht dazu, er hat daraus gelernt, ist vielleicht damit ein besserer Mensch und besserer Politiker geworden und ich verzeihe ihm, also dieses Verzeihen lernen, was nicht wirklich in Deutschland ausgeprägt ist. Und dritter Grund, ganz klar, Social Media und auch klassische Medien. Ne? Einfach die Angst vor dem nächsten Shitstorm, die Angst, wenn ich etwas zugebe in der Öffentlichkeit, dann wieder tagelang mich Energie nur aufbringen zu müssen, das wieder wegzumoderieren oder wegzukriegen aus der Öffentlichkeit, aus der öffentlichen Debatte, was da vielleicht über mich negativ berichtet wird. Und da haben die einfach dann auch keine Lust drauf, verständlicherweise. Und natürlich, weil auch ganz, ganz oft aus einer Kleinigkeit, die eigentlich eine Petitesse ist, ein Riesenaufreger gemacht wird, weil wir natürlich wissen, wie die Aufmerksamkeitsökonomie auch im Netz funktioniert. Natürlich wird dann sofort irgendwas genommen und wird es hochgejatzt, um den politischen Gegner schlecht dastehen zu lassen. Und das ist natürlich etwas, worauf keiner Lust hat.
Aber was ja schon manchmal auch sein muss. Also gewisse Fehler gehören ja, denke ich, auch besprochen und darauf hingewiesen. Und das hat sich klar durch Social Media so verändert. Ja, wissen, dass mehr Menschen drauf gucken und es auch veröffentlichen können. Aber genau, es bringt ja Vor- und Nachteile mit sich. Oder wie würdest du das sehen?
Definitiv. Also ich bin sehr, sehr froh, in Deutschland zu leben mit einer wirklich sehr, sehr starken vierten Gewalt, nämlich den Medien, den klassischen Medien, die auch qualitativ sehr hochwertig sind im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern dieser Welt. Und bin sehr, sehr froh, dass hier kritisch auf Politik geschaut wird und kritisch Sachen dann auch berichtet werden. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass dann quasi aus einer wirklich eine Kleinigkeit dann wochenlang Schlagzeilen gemacht werden, weil man weiß, das hat funktioniert und natürlich weiß ich auch, wie Medien funktionieren und wie Auflage gemacht wird und dann auch Klicks generiert werden und dann wird es weiter und weiter gedreht, das Ding, obwohl es in Deutschland viel, viel größere Probleme gäbe, als zum Beispiel darüber zu berichten, dass irgendjemand auf einer Veranstaltung gegendert hat und die Leute sich darüber aufgeregt haben. Totale Nichtigkeitsthemen, die unser Land nicht weiterbringen, wenn wir da wochenlang darüber berichten.
Wir wollen auch gleich nochmal drüber sprechen, wie sich die Parteien bei Social Media so schlagen. Da bist du ja auch Experte für. Ich habe jetzt für die Vorbereitung für das Gespräch mir mal euer Social-Account angeguckt und das Line-Up für Sachsen-Anhalt, wo ihr jetzt unterwegs seid. Da ist mir aufgefallen, dass, wenn ich richtig geguckt habe, keine Politikerinnen oder Politiker der AfD dabei seien. Warum? Also sind die nicht eingeladen oder wollen die keine Fehler eingestehen?
Ich glaube, beides ist der Grund. Also zum einen ist es eine Veranstaltung in Kooperation mit allen demokratischen Stiftungen in diesem Land, also von der Konrad-Adenauer-Stiftung über die Friedrich-Ebert-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung und Friedrich-Naumann-Stiftung. Das sind ja schon fünf und wenn man dann möchte, dass gerne PolitikerInnen von denen auf der Bühne stehen, wird es dann auch schon sehr eng, damit so ein Abend nicht 3,5-4 Stunden dauert. Und dann zum Zweiten habe ich die Erfahrung gemacht aus den letzten Bundesländern und Orten, wo ich war, wo die AfD und andere extremistische Parteien eingeladen waren, dass die entweder alle absagen sofort, weil in ihrem eigenen Verständnis machen sie keine Fehler, sondern nur die anderen. Und zum Zweiten, wenn man sie einlädt und sie zusagen, das hatten wir auch schon, kommen sie da einfach nicht. Also das heißt dann auch so eine gewisse Angst vielleicht oder eine gewisse, vielleicht auch, keine Ahnung, was der Grund ist, dann doch keine Zeit in Anführungsstrichen und dann sind sie nicht da.
Ja, ist gut für den Hintergrund, das zu wissen. Kannst du so allgemein sagen, die Parteien in Sachsen-Anhalt, so wenn wir von den Relevanten sprechen, aktuell digital, findest du, sie sind gut aufgestellt oder geht da noch mehr?
Das gilt für Sachsen-Anhalt, aber es gilt auch für viele andere Bundesländer. Ich bin der Überzeugung, da geht noch viel, viel mehr. Wobei ich mich nicht in das allgemeine Bashing anschließen möchte, wo gesagt wird, das ist alles unterirdisch, was da gemacht wird. Das gibt es auch gerne. Da gibt es mittlerweile der eine oder anderen auch Kandidat und Kandidatin, die extrem gutes Zeug machen. Also wo ich sage, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass hier ein unbekannter Landtagskandidatin echt extrem erfolgreich, auch mit großen Reichweiten Diskurse anschiebt und sichtbar ist und Themen hochzieht und so. Das ist schon extrem gut gemacht. Und ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, gerade in Landtagswahlkämpfen Social Media auch zu überhöhen. Das haben wir vielleicht, jahrelang haben wir es vielleicht zu wenig beachtet und haben es vielleicht auch zu wenig wahr und ernst genommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass das Pendel wieder umgeschlagen ist. Jetzt werden irgendwelche TikTok-Follower in Zahlen irgendwie Rankings veröffentlicht und gesagt, wow, die Wahl ist schon entschieden, weil das sind jetzt die Followerzahlen in Sachsen-Anhalt. Absoluter Bullshit. Follower in Zahlen und auch Reichweiten, auch wenn sie Millionen sind, entscheiden keine Wahl am Ende. So. Und da gibt es genügend Beispiele, die das zeigen. Von daher würde ich da auch ein bisschen versuchen, über die Kirche im Dorf zu lassen. Ich glaube, in ihren Zielgruppen, in den Gruppen, die die Parteien erreichen wollen, sind sie sichtbar, werden sie sichtbar und das ist ja das Hauptziel auch von Wahlkämpfen, die eigenen Leute, die eigenen aktiven Menschen zu mobilisieren, damit die losziehen auf den Sommerfesten, in ihren eigenen WhatsApp-Gruppen Sachen zu teilen, dann dort darüber dann zu sprechen, warum die oder die andere Partei vielleicht spannend ist und wählbar ist und ich glaube, das sind auch in Sachsen-Anhalt, wenn ich mir angucke, was die Grünen machen, wenn ich mir anschaue, was die SPD in großen Teilen macht, auch die Linke, auch die FDP und auch die CDU extrem gut aufgestellt, die AfD, ja, die hat den Raum, den digitalen Raum sehr, sehr früh besetzt. Das ist ihr großer Vorteil. Und sie agieren halt als populistisch-extremistische Partei sehr erfolgreich, weil die Algorithmen ihnen natürlich auch helfen. Also die Wesensverwandtschaft zwischen den Erfolgskriterien von Algorithmen und von Populismus sind halt sehr, sehr eng. Und natürlich ist das hochemotional und das wird viel ausgespielt dann. Aber ob das am Ende dann Impact erzeugt und Menschen dann überzeugt zu wählen, wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Da gibt es jedenfalls noch keine Studie, die das in der Form belegt.
Passend dazu hat ja Sven Schulze gesagt, er hätte lieber 10 Gespräche so face-to-face als 1000 Likes bei Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen. Was ist da deine Meinung zu?
Ja, wenn sich Sven Schulze klonen könnte und aus den 10 vielleicht 500 Gespräche wären, anstatt 1000 Likes, wäre ich bei ihm. Ja, also das ist, das wissen wir aus der Wahlwirkungsforschung natürlich schon auch immer so das Beste, dass Menschen einen persönlich kennenlernen, einen persönlich kurz wenigstens mit ihm reden und man da Menschen überzeugt. Das ist halt auf jeden Fall mehr Effektivität als ein Like oder 5 Videos, die ich im Wahlkampf sehe von einem Politiker, Politikerin. Das, da gebe ich Sven Schulze definitiv recht, aber mit 10 Gesprächen bei 2,1 Millionen EinwohnerInnen ist dann doch ein bisschen wenig.
Genau, da kommen wir schon zu einem kleinen Social-Media-Check der Parteien, so zumindest zu denen, die jetzt aktuell laut der aktuellen Umfrageergebnisse sicher im Landtag wären. Das sind einmal CDU, Linke und AfD. Vielleicht kannst du kurz sagen, CDU ist ja oft eher so sehr klassisch, aber passt das trotzdem für die eher jüngere Zielgruppe, die über Social angesprochen wird?
Ja, also der Wahlkampf der CDU ist in der Tat der klassischste Wahlkampf, auch digital, aber sie haben natürlich auch die Rolle der staatstragenden Partei und gerade die strategische Positionierung. Wir sind die Kompetenten, wir sind die mit Erfahrung, wir sind die, die wissen, wie wir aus diesen auch Problemlagen und Herausforderungen des Landes in den nächsten 5 Jahren irgendwie ein erfolgreiches Bundesland machen. Ich glaube, ist das schon der richtige Wahlkampf. Ein hipper, flipper Wahlkampf würde zum einen nicht zum Spitzenkandidaten passen und zum anderen auch nicht in die Rolle der CDU. Von daher ist es, glaube ich, schon auch der richtige Ansatz an der Stelle.
Die Linke ist ja bei Social Media, mobilisiert ihr eher so ein bisschen ihr Stammklientel, aber denkst du, es ist dann eine sehr begrenzte Reichweite, die sie sich damit schaffen, oder wie bewertest du den Auftritt?
Also die Linke hat den großen Vorteil, dass natürlich der große Social-Media-Star der Linken auf Bundesebene aus Sachsen-Anhalt kommt, Heidi Reicheneck, und die natürlich eine Kultfigur ist im Netz und dann natürlich es schafft, auch im Netz auf Sachsen-Anhalt hinzuweisen, auf Eva van Angern und die anderen in Sachsen-Anhalt dann auch Mitnahmeeffekte zu erzeugen, dass dort vielleicht dann irgendwelche Mobilisierung erfolgt. Das heißt, es ist ja großes Plus, dass sie da jemanden haben, der schon irgendwie, den man wahrnimmt, den man ernst nimmt, den man respektiert, die auch bewiesen hat, dass die Themen, die sie in den Wahlkampf aufgemacht haben, dann auch die Themen sind, die sie treiben werden. Als Partei in den Parlamenten. Und das, wollte ich sagen, hilft der Linken. Ich habe jetzt aktuell jedenfalls noch nicht gesehen, dass da so die große Welle aus Sachsen-Anhalt gemacht wird auf digital, aber ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen erleben, dass da noch einiges kommt.
Wer hingegen ja eine größere Welle macht, ist die AfD. Wir haben eigentlich schon eben drüber kurz gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz und knackig sagen, warum sind die besonders stark oder warum funktioniert deren Content online oft gut?
Ja, die ist, glaube ich, die einzige Partei, die es auch sehr, sehr einfach fällt, eine Idee davon zu erzählen, was sie wollen und wo sie hinwollen. Eine Art Vision auch zu zeigen, wenn man das so nennen möchte. Ne? Sie haben eine klare Ansage, wir wollen zurück in die 50er Jahre, der eine oder andere will auch in die 30er Jahre zurück und haben einfache Antworten, wie das halt bei Populistinnen so ist, bauen so sozusagen auch eine Wir gegen die anderen Bild auf. Also dieses Gegeneinanderspielen, wir und die anderen sind alle dumm. Das ist natürlich sehr, sehr einfach, sehr klare Linien, sehr klare Kommunikation ist dann möglich und das ist natürlich anschlussfähig bei vielen Menschen, die sich auch nicht tagesaktuell mit Politik beschäftigen, die einfach sehen oder fühlen, das ist ja im Zeitalter der gefühlten Politik, fühlen, dass ihnen nicht gut geht oder ihr Umfeld nicht gut geht. Und dann ist es natürlich sehr, sehr einfach, mit einfachen Antworten Menschen dann auch zu überzeugen, zu erreichen und zu mobilisieren.
Es ist ja oft eher auch so emotionaler Content statt unbedingt faktisch und sachlicher. Warum funktioniert das aus deiner Sicht besser? Oft zumindest?
Ja, wir wissen, dass Social Media natürlich nicht gemacht wurde, um Demokratie zu retten oder Demokratie zu unterstützen, sondern Social-Media-Plattformen wurden entwickelt, um Menschen zu unterhalten, um sie dann möglichst lange auf diesen Plattformen zu halten, um Werbung zu verkaufen. Das ist das Geschäftsmodell. Und was unterhält Menschen, die vielleicht in ihrem Freizeitverhalten gerne sich einfach mal kurz ablenken wollen und kurz mal unterhalten lassen wollen? Natürlich Emotionen, richtig, hast du gerade schon richtig gesagt. Und da am besten negative Emotionen. Das ist einfach psychologisch begründet. Als wir Menschen geworden sind vor tausend von Jahren, mussten wir darauf achten, dass wir nicht vom Säbelzahntiger gefressen werden. Und dann sind also die negativen Emotionen immer die, die wir am ehesten wahrnehmen. Und wenn man dann versucht, diese Emotionen Angst, Wut, Ärger zu triggern, dann ist das natürlich das, was den Leuten zuerst auffällt und wo die Leute dranbleiben, weil sie denken, oh, mir geht's schlechter, ich muss gucken, was der oder die da jetzt berichtet und das wahrzunehmen. Wenn ich versuche, mit positiven Emotionen, Optimismus, Zuversicht und so weiter dann zu kommunizieren, habe ich es wesentlich schwieriger, aber auch das ist durchaus möglich.
Aus deiner Sicht als Berater ja auch, was machen viele Parteien strategisch falsch?
Das Erste ist, dass sie keine wirkliche Strategie haben. Das fällt mir immer wieder auf, also dass sie gar nicht wissen, warum sie eigentlich kommunizieren. Ne? Also das Ziel ist dann, was ausgerufen wird, wir wollen die Wahl gewinnen oder wir wollen möglichst viele Leute in die Wahlurnen bekommen. Das ist aber kein Ziel für eine Kommunikation, sondern die Frage ist, was bewegt die Menschen? Und da hat die Linke zum Beispiel sehr gut gezeigt im Bundestagswahlkampf. Die hat an 600.000 Türen geklopft. Da hat die Leute aus ihrer Zielgruppe, wo sie denken, das ist meine Zielgruppe oder unsere Zielgruppe, gefragt, was bewegt euch? Und darauf haben sie dann ihre 3 Hauptthemen abgeleitet. Wohnung, Mietendeckel, Wohnungsnot, Lebenserhaltungskosten. Und diese Themen haben sie dann durchkommuniziert. Was die anderen anderen alle falsch gemacht haben, weil sie eben keine wirkliche Strategie hatten oder nicht ihre Schwerpunkte klar durchdefiniert haben, sind über Themen zu reden, die eigentlich andere Parteien stark machen. Im Fall der Bundestagswahl über das Thema Migration. Und das ist so eine Strategielosigkeit oder vielleicht eine Schwäche der Strategiedefinition von vielen Parteien. Das Zweite ist, dass sie nicht wirklich in Dialog gehen, sondern dass sie diese Plattform auch 15, 16 Jahre nachdem Social Media breit in Deutschland angekommen ist, immer noch als kleine, reine Sendestation nutzen, also nur raussenden und es eigentlich egal ist, was die Leute da vielleicht drunter kommentieren oder in Diskurs gehen und diese Themen gar nicht aufgreifen. Und ein drittes großes Manko, was alle demokratischen Parteien wirklich verschlafen haben, im Gegensatz zur AfD zum Beispiel, ist, dass sie nicht das digitale Vorfeld organisiert haben. Wir wissen heutzutage, dass man Menschen braucht im Netz, die aktiv meinen Content, den ich habe, weiter bearbeiten, remixen, damit ich das tun und dann in die WhatsApp-Gruppen, Telegram-Kanäle, in lokale Facebook-Gruppen und so weiter weiterleiten, damit Menschen über das sprechen. Und dazu braucht man natürlich Leute, die bereit sind, die nah an der Partei dran sind, die Themen cool finden. Und das hat die AfD über 10 Jahre lang aufgebaut, dieses Vorfeld in der Handwerker-Community, in der Kraftsport-Community, auch in der queeren Community teilweise. Und das fehlt den anderen Parteien. Dem fehlt quasi dieses vorpolitischen Raum, dieses Vorfeld, die diese Inhalte dann aktiv weiter verbreiten.
Jetzt ist ja Sachsen-Anhalt erstens sehr ländlich geprägt, aber auch im Schnitt eher mit älteren Menschen besiedelt. Also wie wichtig sind dann so TikTok und Co.? Gut, Facebook sind jetzt schon noch eher auch schon ältere Menschen, über 50 die Nutzer, aber so TikTok, Instagram, also wie wichtig ist es dann bei so einer ländlich geprägten Fläche?
Verschiedene Plattformen haben natürlich verschiedene Wirkungen und verschiedene auch Rollen dann quasi in so einem Kommunikationsmix. Und also erstmal auch alte Menschen, das wissen wir von allen Umfragen in Deutschland, oder ältere Menschen, 55 plus, auch die nutzen Social Media. Auch für sie ist Social Media die wichtigste Online-Quelle für Nachrichten und für Politik mittlerweile, seit 3 Jahren, glaube ich. Also auch die erreicht man dort im Netz, wenn man dort irgendwie politische Kommunikation betreibt, am besten. Man darf nicht vergessen, auch WhatsApp gehört zu Social Media. Wir haben knapp 70 Millionen WhatsApp-NutzerInnen in Deutschland. Das heißt, auch im ländlichen Region Sachsen-Anhalt werden sehr viele ältere Menschen, die vielleicht von sich behaupten, dass sie kein Social Media nutzen, natürlich durchaus Social Media nutzen, indem sie nämlich in ihren WhatsApp-Gruppen mit ihren Enkeln kommunizieren zum Beispiel. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich so Funktionen wie TikTok. Ja, das ist eher ein jüngeres Publikum, wobei mittlerweile haben wir 22 Millionen NutzerInnen in Deutschland bei TikTok. Das können also nicht nur die 3,5 Millionen Jung- und ErstwählerInnen sein auf Bundesebene. Das sind also auch mittlerweile sehr viel ältere. Ich glaube, das Durchschnittsalter ist jetzt 43, 44 bei TikTok. Also auch nicht mehr so jung. Das heißt, man erreicht da durchaus welche. Und TikTok, vielleicht das als letzter Satz noch dazu, hat natürlich eine sehr, sehr große popkulturelle Wirkung. Das, was auf TikTok als Vibe erzeugt wird, was da als Stimmung erzeugt wird, über welche Themen dort hauptsächlich geredet wird, das schafft es natürlich dann auch wieder in die klassischen Medien. Und die klassischen Medien sind ganz, ganz wichtig als Transmissionsriemen, dann darüber auch auszuwählen, was sind die wichtigen Themen, über die gesprochen wird, über die wir auch berichten müssen. Und da setzt TikTok die Agenda oder bestimmt die Agenda ganz, ganz stark auch für die öffentliche Debatte.
Die Tonlage wiederum ist ja bei den meisten sozialen Medien oft sehr viel harscher und härter als jetzt so face-to-face oder auf den Kanälen von ja so traditionellen Medien. Warum ist es so? Warum sind die Kommentarspalten oft so hasserfüllt?
Ja, das ist auch mit Psychologie natürlich zu begründen. Zum einen, weil es immer natürlich eine gewisse Beißhemmung ist, wenn mir jemand gegenübersteht und es einem schwerer fällt, dem dann irgendwie Sachen an den Kopf zu werfen. Mittlerweile ist leider die Verrohung aus dem digitalen Raum auch in den Analogen übergeschwappt. Wir erleben ja, dass jedes Jahr wieder, die Statistiken zeigen das ja, dass quasi die Gewalt und auch oder der Hass, der auch im analogen Raum ist, zugenommen hat, massiv. Natürlich auch beeinträchtigt oder beeinflusst durch Social Media, weil Menschen dann dort das gewohnt sind, jeden Tag ihren Hass rauszubrüllen, dann ist es natürlich auch Social Media so eine Funktion, dass man Leute vermeintlich erreichen kann, auch wichtige Menschen, PolitikerInnen, die dann auf Facebook, Instagram sind, die kann ich dann dort sehr niedrigschwellig erreichen und kann meinen ganzen Frust, der sich aufbaut, und Frust verstehe ich auch, es gibt in ganz vielen Bereichen Frust in Deutschland aus Gründen, weil Sachen nicht funktionieren, weil die Bahn nicht richtig fährt, weil es keinen Bus mehr gibt in meinem Dorf und so weiter. Ich verstehe, wie Frust entsteht, und da brauche ich natürlich ein Ventil. Und dieses Ventil ist dann Social Media, was natürlich viel einfacher ist, dort den Frust rauszulassen, als zum nächsten Bürgergespräch 20 Kilometer weiter zu fahren oder einen Brief zu schreiben oder mal anzurufen bei einem Politiker, Politikerin. Genau, also so, das, glaube ich, psychologisch ist das viel einfacher, das so zu tun. Und zum Zweiten, wenn ich schon sehe, dass, oder zum Dritten, wenn ich schon sehe, dass sehr, sehr viel Hass schon da ist, werde ich natürlich auch motiviert, auch meinen Hass noch beizutragen. Das heißt, wenn sich das im Netz schon so etabliert hat, seit vielen, vielen Jahren, das ist ja nicht neu, dass Leute dort irgendwie ihren Hass rausbrüllen, dann motiviert mich das vielleicht auch, da mitzumachen, wenn ich sehe, das gehört ja zur Normalität in Deutschland.
Also würdest du sagen, du hast ja gerade schon richtig gesagt, es überträgt sich ins analoge Leben. Spiegelt Social Media dann so eine echte politische Stimmung gut wider?
Nein, würde ich überhaupt nicht sagen, nein. Social Media ist nur natürlich ein kleiner Ausschnitt der Stimmung im Lande. Ich will nicht sagen, ein irrelevanter Ausschnitt, überhaupt nicht. Es ist schon ein relevanter Ausschnitt, aber man sollte ihn immer noch einordnen und kontextualisieren. Man sollte immer wissen, okay, das sind jetzt bestimmte Elite auch, eine gewisse Digitalelite, nenne ich das mal in Anführungsstrichen, die dort Zeit hat, sich dort politischen Diskursen zu beteiligen. Und das ist natürlich kein repräsentativer Durchschnitt durch die Gesellschaft.
Wie würdest du allgemein die Stimmung in Sachsen-Anhalt beschreiben, in ein paar Worten?
Das könnt ihr natürlich viel, viel besser beschreiben als ich, der zwar in Sachsen-Anhalt geboren ist, aber natürlich nicht jeden Tag dort unterwegs ist. Aber mein Eindruck ist schon auf der einen Seite große Polarisierung, nämlich die Gruppe von Menschen, die sich abgehängt fühlt, die sich nicht gehört fühlt, die sich enttäuscht fühlt und die sehr, sehr viel schlechte Stimmung verbreitet im Land. Und auf der anderen Seite erlebe ich immer wieder ganz, ganz viele tolle kleine Projekte, Leute, die optimistisch sagen, nee, wir haben so ein geiles Land, lass uns irgendwie aus diesem Land was Cooles machen auch, sich davon nicht beeinflussen lassen von so einer miesepetrigen Stimmung, die auch auf der anderen Seite da ist. Die natürlich, ich glaube, die miesepetrige Stimmung ist größer als die vielleicht optimistisch reinschauen und leider ist auch das, dieser schlechte Vibe, dieser negative Vibe, den ich gerade beschreibe, auch das, was bundespolitisch transportiert wird. Also außerhalb von Sachsen-Anhalt kriegt man halt auch diese positiven Geschichten, die Erfolgsgeschichten, die Sachen, die funktionieren, kriegt man halt überhaupt nicht mit oder nur am Rande, leider.
Zum Schluss kommen wir nochmal zu deinem Format. Kann ein Format wie Fuck Up Nights zu Vertrauen zurückbringen, würdest du das sagen?
Also zu einem würde ich erstmal sagen, ist ein sehr, sehr kleiner Mosaikstein, aber ich bin davon überzeugt, dass es wieder erstmal Nähe, Nahbarkeit schafft in politische Akteurinnen, Akteurinnen und dass damit natürlich dann auch wieder Vertrauen aufgebaut werden kann. Aber es ist natürlich immer einfacher, Vertrauen zu zerstören und das haben wir erlebt in den letzten Jahren, dass Vertrauen, sehr viel Vertrauen in Politik zerstört wurde, auch in Institutionen, in demokratische Prozesse und Strukturen und das jetzt wieder aufzubauen, dauert viel, viel länger und ist viel, viel härtere Arbeit, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es ein kleiner, wichtiger Stein ist, um wieder Vertrauen aufzubauen, ja.
Wenn das jetzt für Leute spannend klingt, ihr habt ja in Sachsen-Anhalt quasi noch Stationen. Fass mal kurz zusammen, warum lohnt es sich nach Halberstadt am 24. Juni oder nach Zeitz am 30. Juni zu kommen?
Weil es ein Abend wird, den Menschen so noch nie erlebt haben, weil sie Politik erstmal anders nochmal wahrnehmen, als sie vielleicht klassisch in der politischen Kommunikation sonst wahrnehmen und weil sie die Chance haben zu sehen, wie auch Demokratinnen und Demokraten gemeinsam auf einer Bühne stehen und sich gemeinsam den Mut haben, über Sachen zu reden, die sehr, sehr viel Mut erfordern. Und das ist jetzt keine Veranstaltung, die auf Show aus ist, aber ich weiß aus den 19 Veranstaltungen, die wir gemacht haben, dass es durchaus auch einen unterhaltsamen Aspekt haben kann und man dadurch nicht so einen staatstragenden, sehr, sehr moralisierenden, sauren Politikabend hat, sondern es wird auch ein unterhaltsamer Abend werden.
Wir haben für alle unsere Gästinnen und Gäste noch drei Fragen zum Abschluss, quasi ein Abschlussritual. Die drei Fragen will ich dir jetzt natürlich auch stellen. Die erste ist, was sind für dich die entscheidenden Themen bis zur Wahl im September?
Wirtschaft. Wirtschaft. Zu schauen, wie wir in Gang kriegen. So. Zweitens, soziale Sicherungssysteme. Also wie schaffen wir es, das Land so zu reformieren, um auch die Menschen, die eben nicht zu den Stärksten in der Solidargemeinschaft hören, mitzunehmen. Und das Dritte, glaube ich, Bildung. Ganz, ganz klar. Also Bildung ist das, an dem jetzt nicht gespart werden darf, was wirklich die Grundlage ist des Intellekts von Deutschland.
Die zweite Frage, ist das für dich eine Schicksalswahl?
Nein, es ist keine Schicksalswahl. Es ist ein ganz normaler Demokratie. Prozess, der jetzt stattfindet und allein dieser Propos, dass man sie jetzt zur Schicksalswahl ausruft, gibt dir einen ganz, ganz falschen, glaube ich, auch Bias. Ne? Also natürlich geht es um eine Wahl, die am Ende zwischen dann zwei größten Parteien entschieden wird, aber das ist ein ganz normaler demokratischer Vorgang und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Es ist keine Schicksalswahl.
Die dritte und letzte Frage, wo steht Sachsen-Anhalt am Ende des Jahres?
Ich glaube, das Land ist viele, viele Erfahrungen reicher. Vor allem Erfahrungen, die es vielen der anderen 15 Bundesländer voraus hat. Und das ist erstmal ein Gewinn, würde ich sagen. Weil aus diesen Erfahrungen kann man lernen, kann man auch für die anderen Bundesländer lernen. Und ich würde mir wünschen, dass Sachsen-Anhalt so eine Art Labor auch ist, diese Erfahrungen, die gemacht wurden, dann auch zu exportieren in andere Länder. In dem Fall mal wieder irgendwie so eine Art, nicht nur Frühaufsteher, sondern auch Frühversteherland zu sein, wo Sachen ausprobiert werden, gemacht werden, die uns alle in Deutschland in den nächsten Jahren begleiten werden.
Danke für deine Einschätzung. Danke euch fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um die Wahl, sodass ihr eure Wahlentscheidung dann guten Gewissens treffen könnt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns, empfehlt uns gerne weiter an Menschen, die auch an Politik interessiert sind. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Anregungen habt, an podcast@volksstimme.de. Ihr könnt auch Kommentare bei Spotify und Apple hinterlassen. Die lesen wir uns auch sehr gerne durch. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von 2,1 Millionen. Das Team hinter dem Podcast, die vier Hosts, sind Elisa Schulz, Max Hunger, Jan Schumann und ich, Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff und Anne Holzki, Grafik Tobias Büttner.